Willkommen bei Presales Unleashed, deinem Podcast für Presales im B2B-Softwarevertrieb. Tim, mein lieber Freund, was hast du uns mitgebracht?
Wir sind jetzt zum dritten Jahr in Folge, wie sagt man, Gastlektoren bei der Ruhr-Uni Bochum im Sales Management Department. Und dort haben wir jetzt also, wie gesagt, zum dritten Mal in Folge eine Veranstaltung ausgerichtet. Und heute wollen wir einen Einblick geben, was wir da eigentlich genau machen.
Let's go.
Mein Name ist Tim.
Ich bin Jan.
Und zusammen haben wir über 25 Jahre Erfahrung im B2B-Softwarevertrieb und helfen IT- und SaaS-Firmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Yes, damit die Winner jetzt hochgehen, die Kunden zufrieden sind und du ganz viel Spaß in deiner Presales-Rolle hast.
Und es ist hier im Prinzip jetzt, ich sag mal, zweite beziehungsweise eigentlich schon dritte Runde Walk and Talk. Ich bin wieder im Perlacher Forst. Du bist irgendwo an der Grenze zu Österreich und Schlawiner ist da in Reitenwinkel durch die Gegend, oder?
So schaut das aus. Ja. Hier sind nur Berge um mich rum, die Sonne scheint. Ist wirklich sehr schön.
Genau, also wir versuchen das mit dem Walk and Talk mal über Remote. Für den geneigten Hörer, ich habe dich gerade angerufen, parallel laufen lokal unsere kleinen Mini-Recorder mit. Und wir hatten beim letzten Mal so viel Spaß dabei, dass wir gesagt haben, hey komm, das machen wir jetzt einfach nochmal und haben uns zwei Themen zurechtgelegt.
Ja, wir können einfach noch besser denken, wenn wir in Bewegung sind. Deswegen wird das jetzt hoffentlich vollgepackt mit ganz viel tollen Dingen.
Ganz genau. So, und vielleicht mal eine kurze Herleitung, wie es überhaupt dazu kam, dass wir mit der Ruhr-Uni Bochum, ich habe es gerade in der Anmoderation schon erwähnt, dass wir mit der Ruhr-Uni Bochum überhaupt zusammenarbeiten. Ich war nämlich mit einem guten Kollegen und heute immer noch Freund, inzwischen kein Kollege mehr, aber war ich mal auf einer Veranstaltung in Berlin. Da ging es im weitesten Sinne um B2B-Vertrieb und auch Software. Und auf dieser Veranstaltung hat der Jan Wiesecke einen Vortrag gehalten. Und ich fand den so cool, dass ich ihn danach angehauen habe und gesagt habe, hey, das, was ihr da gemacht habt, finde ich toll. Hast du nicht mal Lust, in den Podcast zu kommen? Hat dann ein bisschen gedauert, aber er war dann auch irgendwann bei uns im Podcast. Und wir waren dann mal vor Ort und haben also eine Mini-Vorlesung mitgestaltet. Und jetzt haben wir das tatsächlich schon zum dritten Mal in Folge gemacht. Ihr hattet ja zwischendurch auch ein paar Kooperationen mit SAP, nicht mich. Da war ich dann nicht so involviert, weil ich woanders einen anderen Arbeitgeber hatte. Aber vielleicht gibt es auch noch was zu erwähnen, weiß ich jetzt nicht.
Ja, wir haben ja nicht nur Jan dann interviewt, sondern auch noch Sascha und Marvin. Also einfach mal alles da abgesahnt, was man absahnen konnte. Es waren alles coole Folgen. Und genau, dann haben wir so einen Gastvortrag gemacht. Da ging es um CRM-Software verkaufen und wie das eigentlich alles so funktioniert. Letztes Jahr hatten wir das Thema Discovery, haben wir sehr coole Discovery-Rollenspiele gemacht mit den Studierenden. Und dieses Jahr, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, oder, haben wir das Thema Pitch gehabt. Und wir haben, ich würde sagen, schon einen sehr ausgefeilten Use Case gebaut für die. Also wir hatten eine fiktive Firma mit einem Produkt, mit einer Leistungsbeschreibung, alles drum und dran. Wir hatten einen Kunden mit einer Problemstellung, mit einer Bilanz, mit verschiedensten Stakeholdern, mit unterschiedlichsten Interessen und so weiter. Und in diesem Studiengang haben die verschiedene Schwerpunkte dann auch mit so externen Partnern. Ne? Und wir haben den Use Case so gebaut, dass du quasi erst discovern kannst. Das war dann ein anderes Modul, das hat eine andere externe Trainerin gemacht und dann eben auf dieser Basis auch den Pitch bauen. Also mal so richtig so einen Sales Cycle eigentlich so nachempfinden an einem möglichst konkreten, realen Beispiel. Genau, und dann hatten wir eine dreistündige Session zusammen und hatten 8 oder 9 Pitch-Gruppen von denen und haben ordentlich viele Pitches gesehen, würde ich sagen.
Ja, genau. Also über die Größenordnung wollte ich auch gerade nochmal sprechen. Das sind ja dann, was waren das, 50 oder 60 Leute insgesamt, ne? Also die Gruppenstärke waren irgendwie 3 bis 4 Leute. Und dann hatten wir, glaube ich, einen kompletten Vormittag mit denen gemeinsam gebucht, ne, wo wir dann durch die ganzen Pitches durchgegangen sind. Und was mir daran extrem gut gefallen hat, ich meine, du hast ja dieses Szenario auch aufgebaut, zusammen mit der Julia, die genau diese Vorlesungsreihe da auch betreut. Es war ja im Prinzip komplett realitätsnah. Ne? Das war irgendwie so, ich weiß, du hast es vielleicht besser noch im Kopf, das war irgendwie so ein Mittelstandsunternehmen, was eben gerade nach einem neuen CRM-Lösung sucht und die Aufgabe war im Prinzip, da gab es auch so ein bisschen Vorspiel, ne? Es gab auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Also im Prinzip wie so ein simuliertes Ausschreibungsverfahren war das ja schon fast.
Ja, genau. Also das habe ich ja gesagt. Ne? Es gab die Möglichkeit, Discovery zu machen. Wir haben uns immer abgestimmt mit den Antworten und so weiter und so fort. Und es war einfach, also es geht ja für die Studis sozusagen darum, dass die mal sich in der Realität so ausprobieren können. Ne? Also weil im Studium ist natürlich auch viel Theorie und deswegen sind diese praktisch projektbezogenen Sessions mit Leuten, die quasi aus der Industrie kommen, glaube ich, immer sehr, sehr wertvoll. So, und ich meine, das ist also ein absolut typisches Szenario, ne? Du hast eine Lösung, die auf diese Zielgruppe einfach passt. Du kriegst eine entsprechende Anfrage, da stehen so ein bisschen Informationen drin. Du hast die Möglichkeit, mal ein bisschen zu analysieren, ein bisschen mit dem Kunden zu sprechen. Und dann musst du auf der Basis eben einen Pitch vorbereiten. Und für uns von außen war natürlich total spannend zu sehen, wie gehen die Leute vor, was stellen die für Fragen und wie sieht dann am Ende auch so ein Pitch aus. Ne?
Wie gut wurde es denn in Anspruch genommen, vorher Fragen zu stellen?
Also es gab sozusagen, also Julia orchestriert es ja da immer alles und die hatten quasi vorher eine dedizierte Session, die nur für Discovery und Vorbereitung quasi ja, zur Verfügung stand. Ne? Das heißt, das Ziel von dieser Session war, hey, hier ist der Use Case, schaut euch den Use Case an. Ihr habt die Möglichkeit, Fragen zu stellen und wir werden euch all diese Fragen auch dementsprechend beantworten. Und dann hatten die auch nochmal dediziert Zeit, sozusagen dann sich diese Pitches gemeinsam zu überlegen und zu bauen.
Okay. In dieser Fragerunde, ich meine, ich war ja sowieso ein bisschen außen vor, du hast das größtenteils organisiert, von daher, ich weiß tatsächlich gar nicht die Antwort auf die Frage. Warst du da mit dabei oder hat das die Julia alleine gemacht?
Nee, ich war da nicht mit dabei. Also ich habe vorher auch mal so, also was wären klassische Fragen, von denen ich erwarten würde, dass ein guter Vertriebsmitarbeiter sie stellt? Also da haben wir mal so eine Liste auch geteilt und ansonsten war ich einfach mit der Julia eng abgestimmt, habe dann die Fragen auch gesehen, habe die Antworten auch gesehen. Ja, das Spannende ist, also sie haben sehr viele Fragen gestellt, aber sehr wenige Fragen, wo ich sagen würde, also die helfen dir jetzt wirklich, um diesen Pitch besser zu bauen.
Mhm. Mach mal ein Beispiel.
Ja, also wir hatten natürlich nicht jede Information in dieses Briefing reingeschrieben und eine Frage war dann zum Beispiel, ja, was ist denn eigentlich unser Pricing? Ne? Also wie bietet dieser Softwareanbieter seine Lösung eigentlich an? Was kostet das? So. Und eine andere Frage war nochmal Umsatzzahlen und sowas, wo ich sage, also ja, das hilft schon mal so ein bisschen. Aber es gab quasi keine Frage, die diese Problemstellung, die der Kunde initial geschildert hat, nochmal tiefer gelegt hätte. Wo ich sage, du kriegst ein wirkliches Verständnis von dieser Herausforderung, die die da haben. Du kriegst ein wirkliches Verständnis von den Konsequenzen, die das am Ende des Tages hat. Und du kannst dir diese Dinge dann sozusagen im Pitch zunutze machen.
Das hat kaum einer oder niemand getan, diese Problemstellung noch weiter zu verstehen.
Ja.
Ist eigentlich wie in echt.
Ja, ist wie in echt, genau. Genau, also ich habe die Liste hier gerade auch mal einfach vor mir. Es ist wirklich bunt durchgemischt. Da sind so Sachen dabei, zu sagen, hey, wir wollen das Thema Tool-Landschaft besser verstehen, weil, also muss man an der Stelle wissen, das ist ein Anbieter, der setzt sozusagen mit seiner Technologie auf dem CRM dann dementsprechend auch auf. Ne? Also ist schon mal sinnvoll zu wissen, auf welcher Plattform lauft ihr eigentlich? Haben wir da vielleicht irgendwie schon eine erste Challenge oder so? Also finde ich super fein. Was die auch gefragt haben, wir haben ihnen ja so eine Liste gegeben von so 6 Key-Stakeholdern beim Kunden und da wurde dann auch gefragt, hey, wer wird denn eigentlich anwesend sein? Ne? Also wer sitzt in diesem Pitch-Gremium mit drin und wer hat die Entscheidungsbefugnis? Also mal so zu verstehen, wie läuft das eigentlich? Finde ich auch super, super smart im Sinne von Closing. Dann haben sie so ein bisschen so allgemeine Sachen, also wie machen sie heute Vertrieb? Ne? Was ist ihr Approach? Nutzen sie eine bestimmte Methodik und solche Sachen? Dann haben sie nach der Competition gefragt, wo ich sage, finde ich auch eine smarte Frage. Ich glaube, in der echten Welt kannst du sowas sehr, sehr gut recherchieren. Ne? Wir hatten jetzt keine Competitive Intelligence in diesen Use Case mit reingebaut. Dann auch so nach innen gerichtete Sachen, weil die standen, also ist vielleicht ein Mismatch in dem Briefing. Beziehungsweise haben wir diese Information im ersten Schritt nicht rausgegeben. Was kosten wir eigentlich? Also wie teuer ist unsere Lösung sozusagen für den Kunden? Was man durchaus wissen sollte, um später mal in so ein Verhältnis zu setzen. Und dann sind sie in so ein bisschen reingegangen, nochmal den Vertriebsprozess so ein bisschen tiefer zu legen. Wir hatten so globale Ziele mit reingeschrieben in das Briefing. Die haben sie auch nochmal so ein bisschen hinterfragt und auch darüber hinaus. Und dann war ein ganz besonderer Teil, also bei uns oder bei dem Use Case ging es unter anderem darum, dass die ihren Umsatz mit IoT-Lösungen, die sie da anbieten, dass sie den signifikant steigern wollen. Es war aber nicht klar, wo liegt denn der heute? Ne? Da stand nur, ja, der soll irgendwie mehr werden. Also da auch so ein bisschen quantifiziert, das fand ich gut. Und auch sowas wie, also so eine Herausforderung war, es dauert alles so lange, ja. Und dann ist auch mal gefragt worden, wie lange geht denn so ein Verkaufszyklus. Ne? Also so bunt gemischt, Prozess, Stakeholder, Tool-Landschaft und so weiter. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ich glaube, die Ansätze sind da. Dieses Inhaltliche, dieses, was ist das wirkliche Problem und welche Konsequenzen hat dieses Problem heute, wenn ihr so weitermacht wie bisher, also die Kosten des Nichtstuns sozusagen. Ich glaube, da wäre noch Luft nach oben gewesen, aber du siehst eigentlich an der Frageliste, dass sehr, sehr gute Ansätze da waren und das hat bei mir, also hast du ja gerade gesagt, ich habe es mit Julia hauptsächlich getrieben, das hat bei mir schon so eine Erwartungshaltung geweckt, ne? Weil ich so dachte, ist ja interessant, wie viele von diesen Informationen werden die in diesen Pitches dann auch wirklich verwenden? Und in welcher Form und in welchem Kontext? So, das war dann für mich so die spannende Frage.
Über 1000 Menschen im Vertrieb und Presales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LeanIX profitieren bereits heute vom Disco-Deck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Entscheidungsfindung, wirtschaftliche Faktoren, Technologie und 5 weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. Das Disco-Deck ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Klick dich jetzt rein und sichere dir dein Exemplar unter discodeck.shop. Direkter Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge.
Also du sagst jetzt so, wenn du dir die Fragenliste anschaust, du hättest dir noch ein bisschen mehr gewünscht, dass in diesem Fall die 9 verschiedenen Vendoren sich mehr Mühe gegeben hätten, so diese Cost of Inaction noch mehr zu discoveren, da noch tiefer reinzugehen, das Problem noch besser zu verstehen und dann natürlich idealerweise, da kommen wir gleich zu, das natürlich in ihrem Pitch auch mit aufzugreifen. Aber wenn du dich fragst, dann kannst du es natürlich nicht aufgreifen, das ist auch klar.
Genau, ich glaube, erste Ansätze sind da, ne? Also du hast sowas wie mit dem IoT-Umsatz zum Beispiel, da kennst du den Status quo, da weißt du, wo das steht. Ja, da stand ja in dem Briefing auch drin, wo die hinwollen. Und das ist schon eine signifikante Steigerung. Also da musst du musst irgendwas anders tun als heute, weil warum sollte der Umsatz sonst um 15 Prozentpunkte hochgehen? Ergibt keinen Sinn. Auch so Dinge wie diese Sales-Zyklen, ne? Dass die eine super, super lange Laufzeit haben. Also wenn ich die verkürzen könnte, so, da sind schon die Ansätze da. Aber was, glaube ich, fehlt, ist dieses, wenn wir uns an diese 2 Fragen erinnern, wo ich sage, so kann ich dann den echten Pain auch mal discoveren, wenn ich so oft genug stelle. Was heißt das eigentlich konkret für euch, lieber Kunde? Und wozu führt das eigentlich in letzter Instanz? Und ich glaube, diese Kette, die hätte man natürlich mit dem Kunden noch weiter durchdeklinieren können. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Erwartungshaltung wäre auch unfair, weil ich glaube, man muss auch anerkennen, sind Studierende, es sind jetzt keine Leute, die da 10 Jahre schon in der Praxis gewesen sind. Und dafür fand ich die Discovery Session eigentlich schon sehr gelungen.
Wobei man ja auch fairerweise dazu sagen muss, selbst Leute, die 10 Jahre im Vertrieb arbeiten, das heißt noch lange nicht, dass sie das alle tun, was du gerade als ideal beschrieben hast. Aber das ist doch ein anderes Thema.
Richtig, richtig. Und warum reiten wir so drauf rum? Ne? Also soll ja an der Stelle jetzt auch gar kein Vorwurf oder gar kein Schlechtmachen sein. Aber da kannst du halt den Unterschied machen. Wenn du wirklich verstanden hast, wo dieses Thema ist, wenn du wirklich verstanden hast, wozu das führt und du dann das in den Kontext auch zu deinem Angebot, zu deiner Lösung später mal setzen kannst. Weil wenn ich doch vorne verstanden hätte, hey, heute kostet es nichts, tun es bei euch 500.000 Euro im Monat. Ja, da rechnest du es aufs Jahr hoch. Und wenn du dann sagen kannst, also unsere Lösung kostet übrigens 150.000 im Jahr, da habe ich, glaube ich, erstmal einen ganz guten Business Case.
So schaut's aus. Gut, dann lass uns doch mal in die Session selbst reingehen. Der Fokus war ja jetzt in dem Beispiel, da war die Discovery ja nur eine Nebenerscheinung, sondern es ging vor allen Dingen mal um den Pitch. Und wir haben es dann so gemacht, wir haben uns den kompletten Vormittag geblockt im Kalender und wir hatten 2 Breakouts. Ne? Du hast einen betreut und ich habe einen betreut. Und dann durften die 4, 5 Gruppen jeweils pro Breakout-Room dann mal pitchen. Gib mal nochmal ganz kurz unseren Zuhörenden eine Idee. Was waren so die Rahmenbedingungen? Also wie viel Zeit hatten die? Was waren da vielleicht Vorgaben, die wir denen gemacht haben?
Ja, also wir haben die Vorgabe gemacht, dass wir gesagt haben, hey, ihr seid vollkommen frei in der Auswahl eurer Werkzeuge, wie ihr das pitcht. Da machen wir euch überhaupt gar keine Vorgabe. Da könnt ihr eure Kreativität komplett freien Lauf lassen. Ist uns vollkommen egal. Und im Prinzip, der einzig limitierende Faktor war Zeit. Ne? Wir haben gesagt, ihr habt 5 Minuten Zeit, um zu pitchen. Und warum 5 Minuten? Also die Kunst am Ende des Tages ist es ja, in möglichst kurzer Zeit deinen Punkt so klar und prägnant rüberzubringen, dass der andere sagt, ich check mit dir ein und ich will das haben. Und auf der anderen Seite ist es aus unserer Erfahrung auch so, ich muss jetzt keine halbe Stunde Pitch sehen, um irgendwie valides Feedback geben zu können, sondern du siehst innerhalb der ersten 5, manchmal vielleicht 10 Minuten, siehst du schon, wo sind denn hier vielleicht Ansätze, um es in Zukunft ein bisschen besser zu machen. Ja, und natürlich den Kontext, ne? Also es ist, war jetzt keiner aufgefordert, irgendwie seine neuesten Kochrezepte zu pitchen, sondern natürlich den Use Case, den wir ihnen vorher gegeben haben. Aber that's it, pretty much.
Gab es nicht noch eine Vorgabe hinsichtlich der Anzahl der Sprecher?
Ah ja, ist ein guter Punkt. Genau, wir haben gesagt, also wir haben ja extra kleine Gruppen gemacht, ja, dass möglichst wenig Menschen sich verstecken können. Ist auch ein bisschen fies immer von unserer Seite. Aber genau, wir haben gesagt, es müssen mindestens zwei Leute müssen in diesem Pitch aktiv involviert sein in der Präsentation. Ja, guter Punkt. Und dann hatten wir unseren Feedback-Mechanismus natürlich. Also ich finde es immer schön, dass jetzt nicht nur wir beide da irgendwie schlau daherreden und Feedback geben, sondern wir involvieren ja im Prinzip immer die gesamte Gruppe. Und wir haben ja immer zwei so Fragen, die wir nehmen, dass wir sagen, hey, what went well und even better if. Und jetzt greife ich vielleicht ein bisschen vor, aber das hat mir sehr gut gefallen, wie auch die Leute sich da untereinander quasi gepusht haben, Feedback gegeben haben, unterstützt haben. Also das hat richtig Spaß gemacht, dazu zu hören.
Ja, das hat gut funktioniert. Du, dann lass uns doch einfach direkt mal reingehen. Ich meine, du kannst ja mal ein, zwei Dinge teilen, die du beobachtet hast bei den Pitches, und ich kann das genauso machen aus meiner jeweiligen Gruppe.
Ja. Also ich habe erstmal beobachtet, dass die Leute wirklich Gebrauch davon gemacht haben, dass sie nicht in dem Format irgendwie eingeschränkt wurden. Ne? Also ich habe mir natürlich vorher gedacht, kommt da jetzt eine Gruppe zum Beispiel und macht so Free Speech, also ohne Slides, ne? nur reden. Und sind tatsächlich Leute gekommen, die haben Free Speech gemacht. Und also ich muss sagen, Free Speech ist also das schwerste Format, was du dir aussuchen kannst in meinen Augen. Weil du hast ja nur dich, deine Präsenz, deine Stimme, deine Worte, die du verwendest, deine Tonalität. Aber du hast nichts, was dich supportet. Da sind keine Slides, da ist kein Demo-Screen, whatever, es bist nur du. Also das ist schon, also es ist Next Level. Wenn du das hinkriegst, dass du 5 Minuten lang die Leute fesseln kannst und die hinterher sagen, alles klar, war so easy zu verstehen, ich will hier mit dir weiterarbeiten, da muss ich sagen, Hut ab. Ich habe viel Kreativität gesehen, also unterschiedlichste Slide-Decks, ne? Leute, die irgendwie einen Standard-Folienmaster hatten von der Uni, fair enough. Und andere Leute, die sich irgendwie ja wie so eine eigene Welt gebaut haben. Die haben sogar ein eigenes Logo für ihre Company noch kreiert und hatten da irgendwie ein Farbschema. Und ja, also das sah dann auf jeden Fall mal sehr ansehnlich aus. Also hast du schon gesehen, dass die Gruppen sich auf unterschiedlichste Weise mit diesen Themen auseinandergesetzt haben. Aber das ist jetzt mal nur quasi Präsentationsstil und Optik, ohne jetzt mal auf die Inhalte schon eingegangen zu sein. Aber da hast ja du vielleicht mal die ersten Gedanken.
Ja, ich kann vielleicht mal aus meiner Gruppe direkt zu demselben Thema aber was erzählen, weil bei mir war es tatsächlich so, ich glaube, bei mir waren es 4 oder 5 Gruppen, ne? Und nur eine Gruppe hat tatsächlich ein Slide-Deck vorbereitet. Die anderen haben in Anführungszeichen, muss ich sagen, frei gesprochen. Ich sage, warum in Anführungszeichen. Und ich fand es tatsächlich in dem Fall, auch wenn ich dir grundsätzlich zustimme, das ist die Königsdisziplin, komplett frei zu sprechen und vorzutragen. Das war aber hier nicht der Fall. Sie haben zwar frei gesprochen im Sinne von, da gab es keine Slides, die man als Krücke benutzen kann, um seinen eigenen Talktrack voranzubewegen, was in gefühlt 99% der Fälle da draußen im B2B-Softwarevertrieb so ist. Man benutzt eigentlich die Slides nicht als Werkzeug, um gegenüber dem Kunden die Wirkung zu verstärken, sondern man benutzt sie als Krücke für den eigenen Talktrack. Ja? Aber das ist nochmal ein ganz anderes Problem. Also die haben frei gesprochen, aber sie hatten im Prinzip ihren gesamten Talktrack komplett einmal aufgeschrieben, ob mit AI oder ohne, keine Ahnung, wahrscheinlich in vielen Fällen auch mit, und haben das dann mehr oder weniger vorgelesen. Also das war bei mindestens 2 Gruppen war das der Fall. Ist jetzt auch schon ein paar Wochen her, von daher, ich versuche mich gerade zu erinnern. Aber bei mindestens 2 Gruppen ist mir aufgefallen, das hat sich angefühlt wie ein Vortrag, der auf so Schienen läuft. Das war dann auch das Feedback, was ich gegeben habe. Da war keine Tonalität, Abwechslung dabei. Das war wie so vorgelesen, wie so fast wie so ein Nachrichtensprecher. Und dann ist es mir extrem schwer gefallen, auch inhaltlich überhaupt zu folgen, weil es praktisch so gleichförmig vorgetragen wurde über 5 Minuten, dass es dann fast schon gar keinen Unterschied mehr gemacht hat, selbst wenn sie einen Sprecherwechsel mit drin hatten, weil das ging dann einfach nur von einem ins andere über. Und die Gruppe, die bei mir Slides verwendet hat, war tatsächlich auch die, die dann dadurch hervorgestochen ist. Was natürlich jetzt im normalen B2B-Sales-Kontext eher die Regel ist, dass da Slides rauskommen. Aber was halt hier auffällig ist, dass die Gruppe, die was anders gemacht hat von den anderen, die ich gesehen habe, ist die, die mir auch am längsten in Erinnerung geblieben sind. Die hatten nämlich einerseits Slides und sie hatten nicht nur einen Sprecherwechsel, sondern 2 Sprecherwechsel. Also sie sind zu dritt angetreten und dann hat jeder praktisch so ein Drittel des Pitches gemacht.
Mhm. Ja, nice. Und das Thema, was du ansprichst, ne, kann ich total nachfühlen. Wenn du merkst, dass abgelesen wird, und ich meine, du merkst es zum einen an der Art, wie die Leute dann reden oder es halt vorlesen, du merkst es zum anderen dadurch, dass Leute halt dann immer dahin gucken, wo der Text steht und die wenigsten ja so ein Setup haben wie wir beide, wo es nichts auffallen würde, dass wir gerade auf den Text gucken, weil die Kamera dahinter ist, dann merkst du es und dann ändert sich die Stimmung auch, oder? Dann ändert sich so der Vibe, dann denkst du so, was kriege ich jetzt hier serviert irgendwie als Kunde, ne? Aus Vorbereitungssicht, also war nicht so viel Zeit, um das vorzubereiten. Und ich glaube, um es jetzt mal in die Realität zu übertragen, also es spricht überhaupt nichts dagegen, sich mal seinen Talktrack aufzuschreiben. Ich würde sogar behaupten, es ist sinnvoll, das als allererstes mal zu machen, dass ich weiß, was ich da erzählen will. Und in einem zweiten Schritt zum Beispiel erst mein Slide-Deck zu bauen. Und dann muss ich aber Step für Step dahin kommen, dass ich es ohne abzulesen vortragen kann. Also dann sind ja vielleicht genau die Slides die Krücke, dass da ab und zu mal ein Buzzword oder ein Bild drauf ist, was mich wieder an meinen roten Faden sozusagen erinnert. Und ich glaube, das hat dann was mit Practice zu tun. Ne? Musst deinen Talktrack mal verinnerlichen, stellst dich mal vor den Spiegel, machst mal ein paar Tryruns, sprichst das mal durch und irgendwann hast du für dich so ein Feeling, wo du sagst, ich fühle mich sicher mit der Story. Und es ist gar nicht mal so wichtig, ob der Satz dann genauso ist, wie du ihn irgendwann mal aufgeschrieben hast, sondern das ist einfach wichtig, dass diese Story rüberkommt. Und es ist vollkommen okay, während dem Talk auch andere Wörter zu verwenden, so wie es dir halt gerade in den Sinn kommt und wie es sich halt gerade für dich richtig anfühlt. Also so zu starten, finde ich okay. Aber ich würde immer gucken, dass ich das Schritt für Schritt reduziere auf meinen roten Faden. Da reichen ja in der Regel dann ein paar wenige Sätze oder ein paar Bullet Points. Und ich muss gucken, dass ich diese Story, die ich darüber bringen will, eigentlich verinnerlicht habe.
Und was ich bemerkenswert fand, ich habe das gerade schon angesprochen mit den Sprecherwechseln, dass selbst bei einem Pitch, der ja, ich sag mal, künstlicherweise auf 5 Minuten beschränkt war, war es schon für mich als Zuhörender deutlich abwechslungsreicher, interessanter und spannender, wenn 3 Leute sich das teilen, als wenn es eine Person alleine war. War bei mir nämlich in der Gruppe auch der Fall, wo eine Person ganz alleine war, weil die anderen Kommilitonen irgendwie Terminkonflikte hatten oder irgendwas. Zwar so eigentlich eine 3- oder 4er-Gruppe, aber die Person war trotzdem alleine. Und wenn es dann noch dieser Vortrag auf Schienen ist, dann tust du dich echt schwer, 5 Minuten lang da aufmerksam zu sein. Was auch zeigt, so wie es bei Kunden im Kopf aussieht. Ja, wenn du da anfängst, so einen langen Monolog zu halten, dann wird es sehr schnell eintönig, wenn du es nicht drauf hast, mit Tonalität und Storytelling die Menschen, die Aufmerksamkeit zu managen.
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Also wir reden ja noch gar nicht über Inhalt, wir reden ja eigentlich nur über Optik und Darbietung. Also die Art und Weise, wie du das kommunizierst, noch gar nicht, was du kommunizierst. Und man merkt hier schon, also auch das kann einen Unterschied machen oder auch das kann helfen, wie du es gesagt hast vorhin so schön, in den Köpfen deines Kunden zu bleiben. Ja, also das sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Die Verpackung und die Art und Weise, wie es transportiert wird, die hat schon auch einen hohen Stellenwert. Vielleicht manchmal sogar einen höheren als das, was ich da wirklich erzähle. Es ist so eine fesselnde Art und Weise auch rüber. Es geht jetzt nicht darum, dass hier jeder der größte und beste Bühnenredner oder so wird, aber sich überhaupt mal bewusst zu machen, dass die Art und Weise, wie ich kommuniziere, eben schon auch ein entscheidender Faktor ist, ob es dann am Ende kleben bleibt bei meinem Gegenüber.
Und vielleicht noch eine letzte Beobachtung zu dem Thema Slides. Also bei mir war die Gruppe mit den Slides war schon die am längsten in Erinnerung geblieben ist. Aber die Slides, die dort verwendet wurden, es waren tatsächlich relativ viele Slides, es waren bestimmt 6, 7 Slides für nur 5 Minuten. Das hat grundsätzlich ganz gut funktioniert. Also da wurde jetzt nicht zu lange auf einer visuellen Darstellung zu lange rumgeritten. Aber diese Slides haben einen großen Makel gehabt, den wir auch immer wieder auch in unserer Corporate-Vergangenheit gesehen haben. Zu viel Text. Ja, da wurde so ein bisschen mit Logos gespielt und so weiter. Aber wenn ich mir anschaue, wie viel Text da drauf war, ist es einfach zu überladen gewesen. Insbesondere, wenn ich eigentlich dem zuhören will, was die Person sagen möchte. Aber wenn die Folien so überladen sind mit Text, dann komme ich natürlich automatisch, kann mich gar nicht gegen wehren, in diesen Lesemodus rein. Und in dem Moment, wo ich anfange zu lesen, kann ich natürlich dem vielleicht sehr guten Vortrag gar nicht mehr so Aufmerksamkeit widmen, die er verdient hätte. Und somit ist dann ein Ablenkungsmechanismus.
Ja, 100%. Also ich glaube, das ist aber auch so ein Klassiker. Und das sehen wir ja auch ehrlich gesagt bei Leuten, die schon 10 und mehr Jahre dabei sind, also die machen den Fehler genauso. Aber eben, ein Slide-Deck ist halt kein Buch, ne? Also wenn du die Marketing-Broschüre vorliest, da kannst du auch einfach schicken. Da braucht es kein Meeting dafür. Kann der Kunde ja auch selber lesen. Sondern muss ich immer bewusst machen, ein Slide-Deck ist dazu da, diese Story, diese Message, die ich transportieren möchte, situativ zu supporten. Ja? Und ein gutes Slide-Deck, also ein gutes Pitch-Deck, so müssen wir das sagen, ein gutes Pitch-Deck funktioniert immer nur mit dem Menschen, der es vorträgt. ein gutes Pitch-Deck funktioniert nicht ohne dich. Ja, weil, also wie du es gerade gesagt hast, du willst ja, dass sie dir zuhören, du hast hier was zu sagen, du willst was hier entsprechend rüberbringen. Deswegen steht nicht dieses Pitch-Deck im Vordergrund, sondern du. Und das, glaube ich, machen sich die meisten Menschen nicht bewusst. Ja? Und wenn dann diese Texttapeten da immer kommen mit 28 Bullet Points auf einem Slide, ja, dann also ist der Ofen aus, weil was in dem Moment passiert, die Leute fangen an zu lesen, hört dir auch keiner mehr zu, Ergebnis nicht gut.
Ich könnte jetzt noch eine weitere Beobachtung, vielleicht eher inhaltlicher Natur teilen, aber jetzt habe ich ja schon so viel erzählt, vielleicht hast du noch mal eins, was du raushauen willst.
Ja, genau, also es ist eigentlich fast schade, dass wir es am Ende erzählen, aber ich würde behaupten, es ist die wichtigste Beobachtung. Also letzter Satz noch zu den Slides. Ne? Also das, was du gesagt hast, glaube ich, ist ein verschenktes Thema. Und um mal auf das Inhaltliche überzuleiten, die Titelslides, die ich gesehen habe, die verschenken auch ganz viel. Weil auf den Titelslides stand in der Regel der Lösungsname drauf, irgendwie der Kundenname drauf, da war noch so ein Logo. Und ich denke mir, ist dein erstes Slide. Aber was ist das für eine Message? Ne? Also wie dein Produkt heißt, weiß ich ja schon. Ich habe ja recherchiert, ich habe dich eingeladen. Wie meine Firma heißt, weiß ich übrigens auch schon. Ich arbeite ja da. Also verschenk doch nicht bitte dieses Titelslide. Da muss doch eine Message drauf, wo ich sofort verstehe, heute geht's um die Wurst. Ja? So, und dann kommen wir wieder zurück zu diesem Inhalt und zu der Discovery. Ne? Habe ich wirklich verstanden, warum der Kunde hier etwas verändern sollte oder möchte? Also haben wir es geschafft, ein betriebswirtschaftliches Problem zu identifizieren in der Discovery, was so groß, so schwerwiegend ist, dass es jetzt gelöst werden soll. Und wenn ich das habe, ja, dann ist doch auch das, was ich auf mein Titelslide schreibe. Und dann ist doch inhaltlich, und jetzt schlagen wir die Brücke mal zu Ende, ist es das, worüber ich erstmal reden möchte, zu sagen, hey, wir haben verstanden, hier ist ein Status quo, da gibt es Herausforderungen, der hat extrem negative Konsequenzen für Sie. Stand heute, alle nicken, Check-in, okay, Haken dran. Und dann spreche ich darüber, dass wir die passende Lösung dafür haben und das auch noch zu einem Preis, der ein absoluter Joke ist. Ja? Und am Ende hast du dann sozusagen ein unwiderstehliches Angebot für deine Herausforderung. Was ich aber gesehen habe ist, hier ist unsere Lösung und die hat übrigens ganz tolle Funktionen.
Ja, also das kann ich aus meiner Gruppe auch spiegeln. So dieses, du hast gerade gesagt, die Brücke schlagen. Ne? Das ist ja auch eine Metapher, die wir bei uns in den Trainings auch verwenden. Dass es am Ende immer darum geht, den Kunden erstmal da abzuholen, wo er oder sie gerade steht. So, und da geht's im ersten Moment geht's vor allen Dingen mal um eine Identifikation. Da ist jemand auf der anderen Seite, auf der Anbieterseite, der hat mich mal verstanden. Der hat vielleicht unser Problem so gut ausgedrückt, wie ich es selbst nicht sagen könnte. Und trotzdem sitze ich da und nicke und sage, ja genau. So, und wenn diese Basis geschaffen ist, dann ist natürlich der Geist offen und das Ohr und das Auge zu sagen, okay, also wenn das der Status quo ist, dann nehme ich dich jetzt mal an die Hand, lieber Kunde, über die Brücke hinüber, du hast gerade gesagt, zum unwiderstehlichen Angebot, zur begehrenswerten Zukunft, wie wir dir zukünftig genau dabei helfen können, dass das besser wird. Und diesen fundamentalen Fehler habe ich, glaube ich, in jedem einzelnen Pitch gesehen. Es wurde nicht mit dem Problem gestartet, sondern es wurde immer sofort über sich, über die Lösung, über die Technologie und teilweise, und das muss ich zugutehalten, das gehört auch dazu, es wurde in vielen Gruppen auch über die relevanten Outcomes gesprochen und das war gut, dass es da mit dabei war. Also wurden durchaus auch mal betriebswirtschaftliche KPIs im Pitch am Ende mit rein verwoben, fand ich toll. Aber das verpufft halt, wenn du am Anfang dieses Problem gar nicht nochmal glaubhaft dargestellt hast. Und das hat bei allen gefehlt.
Genau, noch so einen Schritt weiter halt, also wirklich mal diesen Schmerz sozusagen fühlbar machen. Eigentlich mal kurz dafür zu sorgen, dass also alle körperlich spüren, dass das gerade wirklich Kacke ist, was hier läuft. Und wie du sagst, ne, also so, ja, hier, das sind ihre Ziele. Also wir haben verstanden, dass sie Ziele haben. Yes, Haken dran. Wir haben verstanden, dass diese drei Sachen heute eine Herausforderung sind. Ja, yes, auch Haken dran. Ja, und wir haben ein Produkt dafür. Nee, und da fehlt genau dieser Zwischenteil zu sagen, ja, was ist denn die Konsequenz davon, dass das so schlimm ist? Und jetzt könnte man sagen, nee, das muss doch der Kunde wissen. Der Kunde hat uns doch eingeladen. Der Kunde will doch hier, ja, irgendwas 15 Prozentpunkte wachsen. Ja. Aber meine Erfahrung ist, dass der Kunde in den seltensten Fällen weiß, wo wirklich der Hund begraben liegt, wo wirklich die Probleme sind und wie sich diese Konsequenzen dann äußern. So, und da können wir doch den Unterschied machen mit einer guten Discovery, mit einem sauberen Brücken bauen und dann mit einem Pitch, der eben genau darauf einzahlt und einfach auch diesen diesen Weg von heute bist du hier, deswegen ist das ein Problem und da drüben willst du hin und so funktioniert das alles, dass wir genau ihm diese Brücke bauen. Ja. Und wenn wir halt einen Brückenpfeiler auslassen, ja, dann ist das halt fällst die Stelle, wo du von der Brücke fällst. Ja.
Genau.
Ja, wenn es gut läuft, fällst du ins Wasser. Ne? Wenn es schlecht läuft, dann knallst du einfach auf den Boden und dann ist es vorbei. Um jetzt mal einen Strich drunter zu machen, also ich war total begeistert, wie die Leute dieses Szenario angenommen hatten, wie du gesehen hast, dass die Spaß haben, dass die sich ausprobieren. Ich habe auch immer viele Rückfragen bekommen während der Feedback-Session. Hey, was würdest du empfehlen in dem Fall? Wie würdet ihr das machen? Und so weiter. Also es hat richtig, richtig Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, so die Leute sind open-minded, die Leute haben Lust, was zu lernen und die Leute sehen auch, wenn sie diese, und es sind ja meistens nur Kleinigkeiten, aber wenn sie diese Kleinigkeiten beim nächsten Mal vielleicht mal anders machen würden oder dem Ganzen mal ein bisschen Platz einräumen und es einfach mal probieren, dass da für sie und auch für ihre Kunden natürlich ein echter Benefit entstehen kann. Also ich fand das total produktiv und wie ich es vorhin auch gesagt habe, es war auch schön zu hören, wie die Leute sich gegenseitig Feedback geben, weil die meisten haben nämlich schon ein gutes Gespür dafür, was gerade fehlt. Ne? Also das war total spannend, finde ich, zu sehen. Und also ist nur einmal im Jahr, ne? Nur 3 Stunden, aber das sind immer 3 Stunden. Ich habe da wirklich sehr, sehr viel Freude dran.
Ja. Und es ist ja eine absolute Ausnahme, dass man in Deutschland an eine Uni gehen kann, an einen Lehrstuhl gehen kann und etwas über den Vertrieb lernt. Das ist eine absolute Seltenheit. Und was dann noch viel seltener ist, und deswegen bin ich auch durchaus ein bisschen stolz, dass wir da mitwirken dürfen, dass dann diese Vorlesungsreihen so praxisnah gestaltet werden. Also wenn ich mich an mein eigenes Studium zurückerinnere, wenn ich jetzt mal in Prozent überlegen müsste, wie viel ich davon in meinem wirklichen Alltag dann später verwendet habe oder jetzt noch verwende, also es ist, glaube ich, ein vernichtendes Urteil. Aber hier war es mal extrem praxisnah, anspruchsvoll, wie ich finde, extrem praxisnah und anspruchsvoll und hat dann auch noch aufgrund des Feedbacks ja auf eine tolle Resonanz gestoßen. Also wie gesagt, ich bin stolz, dass wir da mitmachen dürfen. Das ist eine coole Sache. Bin schon gespannt, was wir uns für nächstes Jahr oder was du dir für nächstes Jahr ausdenkst. Ja, du ownst ja diese Initiative so ein bisschen bei uns. Danke an der Stelle auch dafür. Und cooles Format. Danke an die RUP, danke an die Julia. Und den Jan Wieseke, die uns da sozusagen die Möglichkeit geben, auch noch einen Beitrag zu leisten.
Genau, also wenn du dich berufen fühlst, mal in Sales sozusagen noch einen Master zu machen, dann check mal Ruhr-Uni Bochum, Sales Management Department aus. Gibt es auch auf LinkedIn. Jan Wieseke findet ihr da auch, Julia Lehmann auch. Und du, ich weiß, also ich denke mir das ja immer mit Julia zusammen aus oder mit dem jeweiligen Menschen, der da gerade verantwortlich ist. Deswegen bin ich gespannt, wie nächstes Jahr quasi der Lehrplan aussieht und wo was gebraucht wird. Aber wenn wir dann Einigkeit haben, werden wir uns wieder ein cooles Szenario auf jeden Fall ausdenken. Und ich sehe es genau wie du, ne? Diese praktischen Elemente, das hatte der Jan uns auch mal gesagt, das ist bei denen Teil des Konzeptes. Und ich finde, genauso muss es auch sein. Die arbeiten ja extrem viel auch mit Praxispartnern zusammen, also mit echten Companies, die dann mit ihnen auch kooperieren über eine längere Zeit hinweg. Also das ist richtig, richtig cool. Deswegen, genauso wie du gesagt hast, sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir da ein kleines bisschen mitwirken dürfen.
Das war Presales Unleashed. Das ist dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Wenn du aus dieser Folge was mitnehmen konntest, dann gib uns gerne eine gute Rezension in deinem Podcast-Player. Wenn du Fragen hast oder vielleicht Vorschläge für Themen, die wir hier mal diskutieren sollten in diesem Format, dann schreib uns gerne auf LinkedIn. Wir sind immer offen für jede Art von Feedback, durchaus auch gerne mal konstruktiv. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.